Von der Fülle der Gnade Gottes haben wir am Anfang des Gottesdienstes gehört und gesungen. Das nimmt auch der Predigttext aus dem Römerbrief im Kapitel 9 auf. Er hat dabei aber eine ganz bestimmte Frage. Ich lese ab Vers 14 bis Vers 24. Paulus fragt: Was sollen wir jetzt eigentlich sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne, denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu Ehrenvollem und ein anderes zu Nicht-Ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor berufen bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Was ist eigentlich gerecht? Die Antwort auf diese Frage hängt wahrscheinlich sehr davon ab, in was für einer Entwicklungsstufe jemand ist. Ein frühes Stadium, also ein frühes kindliches Stadium, wäre zu sagen: Alles ist ungerecht, ist unfair, was verhindert, dass ich kriege, was ich haben will. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich das oft gehört habe, als unsere Kinder noch klein waren: Das ist aber unfair. Und es ging einfach nur darum, dass sie nicht gekriegt haben, was sie haben wollten. Das ist ganz normal in dieser Entwicklungsstufe und auch gesund in dieser Entwicklungsstufe. Schwierig wird's, wenn auch Erwachsene so denken. In einer späteren Stufe, so ungefähr im Teenageralter, da ist sicherlich die Erwartung da, dass alle gleich behandelt werden, dass es keine Bevorzugung gibt und keine Benachteiligung, weder in der Schule noch im Freundeskreis oder zu Hause. Alle werden gleich behandelt, das ist gerecht. Und dann wird mit wachsender Lebenserfahrung wohl auch das dazu bekommen, dass man sieht, alle immer gleich zu behandeln, das ist nicht in jedem Fall gerecht, sondern es sind auch die jeweiligen Lebensvoraussetzungen des einzelnen Menschen mit zu bedenken. Man kann nicht allen gerecht werden, indem man alle gleich behandelt. Wie auch immer und in welcher Stufe wir sind, wenn wir das Gefühl haben, etwas ist ungerecht, dann sind wir empfindlich, dann ärgert uns das, egal ob es eine Ungerechtigkeit uns selbst gegenüber ist oder anderen. Und nun fragt in unserem Bibeltext heute Paulus nach Gottes Gerechtigkeit. Ist Gott ungerecht? Er nimmt da eine Frage auf, die offensichtlich im Raum stand. Und im gleichen Atemzug weist er diese Frage zurück und sagt, das sei ferne. Dabei liegt die Frage gar nicht so fern, auch nicht für Paulus. Denn Gerechtigkeit, das ist für ihn das Hauptthema im Römerbrief. In den vorangegangenen Kapiteln hat er sich schon ausführlich mit der Frage nach Gottes Gerechtigkeit beschäftigt und nach der Frage nach unserer Gerechtigkeit. Und sein Ergebnis ist ganz klar, Gott ist tatsächlich ungerecht. Jedenfalls nach menschlichem Maßstab ist Gott ungerecht. Denn Gott gibt den Menschen nicht das, was sie verdienen, sondern er ist gnädig. Das ist gerade der Kern des Evangeliums. Gott macht uns Menschen frei von dem Krampf, es Gott recht machen zu müssen. Wir scheitern ja immer wieder daran. Gott schenkt uns stattdessen seine Anerkennung und seine Liebe aus Gnade. Und Paulus sagt, das liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, also es kommt nicht auf den guten Willen oder auf unser gutes Tun an, sondern aus freien Stücken lässt Gott uns Menschen ihm recht sein. Er nimmt uns an durch Jesus Christus, er macht uns zu seinen Kindern. Wenn es nach unserem Maßstab für Gerechtigkeit zugehen würde, dann hätten wir das überhaupt nicht verdient. Aber Gottes Gerechtigkeit sieht zum Glück ganz anders aus, als wir uns das vorstellen. Für Gott ist es gerecht, dass er in der Gemeinschaft mit den Menschen bleibt, dass er gemeinschaftstreu bleibt. Und da ist Gott sich selber treu, er bleibt seiner Liebe zu uns Menschen treu. Er beschenkt uns mit seiner Zuwendung und Gemeinschaft. Das ist für Paulus zuerst einmal ein Grund zu großer Freude. Wir haben einen freien Zugang zu Gott. Jesus Christus tritt ein für all unser Versagen. Wir springen immer zu kurz, wir kommen über den Graben überhaupt nicht rüber, der zwischen uns und Gott ist. Aber Jesus überbrückt diesen Graben. So haben wir Zugang zu Gott. So weit, so wunderbar. Das ist Evangelium. Und nun kommt Paulus doch in die Krise mit seiner Freude über Gottes Gerechtigkeit. Im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11, da beschäftigt ihn ein ganz bestimmtes Problem. Er sieht, Gott ist zwar gnädig, Gott will alle Menschen einladen in seine Gemeinschaft, und doch gibt es ganz viele Menschen, die daran keinen Anteil haben. Das liegt zuerst einmal daran, dass sie von Gottes Gnade gar nichts wissen wollen. Das ist für Paulus ein Riesenproblem, dass er sieht, mein eigenes Volk und damit eben auch Gottes Volk lehnt Jesus Christus ab, lehnt darum auch die Gnade Gottes ab, die uns in Jesus begegnet. Können wir uns in die Gefühlslage von Paulus wohl hineinversetzen? Vielleicht können wir es dann, wenn wir an Menschen denken, die uns besonders nahe stehen und denen wir darum auch gerne das Evangelium von Gottes Liebe nahebringen wollen, die damit aber nichts zu tun haben wollen, die das ablehnen. Das Schlimme für Paulus ist nun allerdings ganz besonders, dass er die Ablehnung auch auf Gottes Seite sieht. Es ist nicht nur der Mensch, der mit Gott nichts zu tun haben will, sondern auch Gott will nicht oder Gott weist Menschen zurück. Das quält den Paulus. Er quält sich herum mit dem Satz, den wir vorhin schon in der Lesung im Alten Testament gehört haben, wo Gott zu Mose sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ja, wunderbar. Aber da gilt ja leider auch der Umkehrschluss. Und wem ich nicht gnädig bin, dem bin ich nicht gnädig. Und wessen ich mich nicht erbarme, dessen erbarme ich mich nicht. Paulus sagt das so. Gott erwählt Menschen und Gott verstockt auch Menschen. Gott lehnt auch ab, wen er will. Ist das gerecht? Passt das überhaupt zu Gottes Gerechtigkeit? Passt das zu Gottes Liebe zu allen Menschen? Paulus macht es sich in seinem Nachdenken darüber nicht leicht und uns macht das auch nicht leicht. Er wählt in den Versen vorher zwei Beispiele. Da ist das Beispiel der beiden Söhne Abrahams, Ismael und Isaak. Der eine, der Isaak, das ist der Jüngere, der wird erwählt von Gott. Und der andere, der wird verstoßen. Warum? Haben sie sich das verdient, der eine? Oder Hat der andere Schuld daran? Es kommt ein anderes Beispiel, wieder zwei Brüder, Esau und Jakob. Der eine, Jakob, wird gesegnet, der andere geht leer aus. Was ist daran gerecht? Jakob, der Lügner, der kriegt den vollen Segen ab. Esau, zugegeben, der Leichtfertige, der verliert alles. Für Paulus und auch für uns ist das schwer auszuhalten. Gott erwählt und Gott verstößt, und da liegt es eben auch nicht an jemandes Wollen oder Laufen, nicht am guten Willen und am guten Tun. Es liegt an Gott. Und nach unserer Vorstellung, nach menschlicher Gerechtigkeitsvorstellung, ist das doch ungerecht. Paulus weist das zurück. Er sagt, Gott ist nicht ungerecht. Er kann gar nicht ungerecht sein, denn Gott ist ja völlig frei. Für Gott gibt es keine Spielregeln, an die er sich halten muss. Er steht über all dem. Gott ist ja schließlich Gott. Das gilt auch für seine Gnade. Wenn Gott gnädig sein muss, dann wäre es ja keine Gnade mehr. Hat aber Gott die Freiheit, gnädig zu sein, dann hat er auch die Freiheit, nicht gnädig zu sein. Auch dafür wählt Paulus ein anschauliches Bild, nämlich das vom Töpfer. Da ist der Töpfer, der hat zwei Klumpen Ton vor sich, und aus dem einen Klumpen Ton macht er ein wunderbares Gefäß, vielleicht eine wunderschöne Vase, und aus dem anderen macht er einfach einen Abfallkrug. Der Ton kann sich nicht beschweren darüber. Der Töpfer kann machen, was er will. Aber so unwidersprechbar wie dieses Gleichnis ist, so wenig kann man damit glücklich werden. Jedenfalls dann nicht, wenn man selbst zu den Gefäßen sich zählt, die eben zu unehrenhaftem Gebrauch gemacht werden, die nichts Besonderes sind im Leben. Trotzdem können wir Gott keinen Vorwurf machen. Lieber Mensch, wer bist du denn, sagt Paulus. Du bist gar nicht in der Lage, Gott Vorwürfe zu machen. Aber nach unserem Empfinden ist das nicht mehr fair. Selten stellen wir uns dabei die Frage so umfassend wie Paulus. Wir sehen meistens nicht das große Ganze bei dieser Frage nach Gottes Gerechtigkeit, sondern wir denken eher in kleiner Münze. Wir fragen eher, was ist denn mit meinem Glück oder Unglück? Oder mit dem Glück oder Unglück von Menschen, die uns nahestehen? Warum geht's denen so? Warum müssen sie das aushalten im Leben, was ihnen auferlegt wird? Oder warum geht's manchen Menschen so gut und sie haben es doch gar nicht verdient? Stimmt schon, wenn Gott Gott ist, dann muss er darauf gar keine Antwort geben. Er muss sich nicht verantworten uns gegenüber. Und wir sind gar nicht in der Lage, ihm eine Ungerechtigkeit vorzuwerfen. Aber Gott wird uns dann fremd, genauso fremd, wie der Töpfer dem Ton ist oder wie der Bildhauer dem Gebilde ist. Man kann den Töpfer nicht kritisieren als Ton, den Bildhauer nicht kritisieren als Gebilde, aber er wird uns seltsam fremd. Ich finde, das Töpfergleichnis, das steht auf tönernen Füßen. Denn es kann zwar klar machen, welche Freiheit Gott selbstverständlich uns gegenüber hat. Er muss nicht so oder so handeln. Wir haben da keinen Anspruch anzumelden. In der Hinsicht ist das Gleichnis logisch. Aber dieses Gleichnis sagt ja gar nichts darüber, was Gott eigentlich will. Es sagt vor allem nichts über das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf. Und hier ist der Apostel nun der festen Überzeugung, Gott will das Heil, Gott will die Gnade, und zwar für alle. Seine Wege mit uns Menschen sind oft nicht zu verstehen. Was daran heilvoll ist, an Gottes Weg mit uns, das ist manchmal überhaupt nicht zu erkennen. Und trotzdem sind wir für Gott keine bloßen Tongefäße. Das zeigt mir schon der wunderschöne Anfang der Bibel, der Schöpfungsbericht, wo erzählt wird, dass Gott aus Lehm, aus Ton den Menschen formt, wie ein Töpfer. Aber dann stellt er den Menschen ja nicht für irgendeinen Gebrauch auf die Seite, entweder auf die gute Seite oder auf die schlechte Seite. sondern was Gott dann macht, ist, dass er diesem Tongebilde, diesem Erdenkloß, wie es in einem alten Lied heißt, dass er ihm seinen lebendigen Atem einbläst. Er macht etwas Lebendiges aus uns. Und nicht nur einfach irgendetwas Lebendiges, sondern sein Atem lebt in uns. Das heißt, wir sind innigst mit ihm verbunden. Er ist nicht einfach der Töpfer, der irgendwas macht und dann zur Seite stellt, sondern er bläst uns seinen Lebensatem ein, seine Gemeinschaft. Und da bricht die Logik des Beispiels von Ton und Töpfer zusammen. Und die bricht auch zusammen in dem nächsten Satz, den Paulus ausspricht. Er sagt, weil Gott seine Macht und seinen Zorn an den verworfenen Gefäßen zeigen will. Und was müsste dann eigentlich kommen? Dann klatscht er den Ton eben wieder zusammen und macht was anderes draus. Oder dann wirft er das unbrauchbare Tongerät an die Wand. Nein, dann geht's weiter. Darum hat er sie mit großer Geduld ertragen. Das ist eigentlich überhaupt kein logischer Satz. Weil Gott seinen Zorn und seine Macht erweisen will, hat er sie mit großer Geduld ertragen. Da merken wir, da bekommen wir eine Ahnung von den seltsamen Wegen Gottes, der eben doch Heil und Gnade will. Für Paulus ist das sowas wie ein Durchbruch in seinem Verständnis dafür, was mit seinem eigenen Volk, mit Israel, passiert. Israel will von Christus nichts wissen. Es wird von Gott, so sieht es Paulus, daraufhin gewissermaßen kalt gestellt. Aber das ist gar kein Abservieren, sondern diese Ablehnung der einen führt dazu, dass Gottes Gnade auch anderen zugute kommt. Das hat Paulus immer wieder erlebt. Er hat mit seiner Missionsarbeit immer erst in der Synagoge begonnen und ist fast immer bei den Heiden angekommen. Die Ablehnung der einen hat den Weg zu den anderen geöffnet. Das heißt aber nicht, dass Gott sein eigenes Volk abgeschrieben hat. Das heißt nur, dass Gott diese Situation dazu gebraucht hat, dass das Evangelium weiterkommt, auch zu den Nichtjuden kommt. Gott will aber mehr, als dass das Evangelium nur weiterkommt. Die Heidenchristen, die sollen nun den Juden ein Anreiz sein, dass sie auch nach Jesus Christus fragen. Gott will sich letzten Endes aller erbarmen. Letzten Endes meint Gott alle Menschen. Gott muss nicht, aber er will gnädig sein. Unsere Ausgangsfrage war das, ist Gott ungerecht? Und darum sagt Paulus keineswegs, Gott ist im allerbesten Sinn des Wortes gerecht. Denn er bleibt der Gemeinschaft mit den Menschen treu, auch wenn wir das nicht immer so sehen können. Was Gott will, das zeigt sich nicht immer an unserem Ergehen. Wir können manchmal den Eindruck haben, wir sind kaltgestellt. Was Gott will, zeigt sich nicht in unserem Ergehen, nicht immer, aber es zeigt sich in Jesus Christus. Jesus kommt auf die Seite der Verlierer, der Abgeschriebenen, der Leidenden. Wir kommen vom Weihnachtsfest her, wo wir das gesehen haben. Jesus wird nicht im Palast geboren. Er wird bei den Hirten auf dem Feld geboren. Er wird im Stall geboren. Er kommt auf die Seite der Abgeschriebenen. Gott ist frei zu tun, was er will. Aber er hat sich selbst gebunden an seine Liebe. Er bleibt den Menschen treu. Er bleibt uns Menschen gerecht. Die, die jetzt schon im Glück sind, Gottes Heil immer wieder erfahren, die sollen wissen, damit dürft ihr nicht zufrieden sein, sondern damit habt ihr eine Aufgabe. Menschen, die Gottes Gnade spüren und darum im Glück sind, die sollen die Verantwortung für andere tragen. Sie sollen nicht gleichgültig sein ihrem Geschick gegenüber, sollen sich auch nicht selbst damit beruhigen, dass sie sagen, na, irgendwann wird Gott ihnen auch schon gnädig sein, sondern die sollen nicht aufhören, für die anderen zu beten. Sie sollen nicht aufhören, für sie zu hoffen. Sie sollen nicht aufhören, für sie da zu sein und ihnen zu helfen. Und nicht aufhören, darum zu werben, sich auf Gottes Gnade einzulassen. Das ist gerecht. Amen.